Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Sprechen wir über Sprache in dieser Fazitausgabe. Der Exilschriftsteller Michail Schischkin sieht die russischsprachige Literatur in Gefahr und lobt einen Übersetzerpreis aus. Noch Kanzler Olaf Scholz findet spät zu einer emotionalen Sprache heute im Bundestag und auch die Sprache, die malerische, die zeichnerische Sprache des Künstlers Adrian Genie interessiert uns in dieser Fazitausgabe. Ein besonderer Tag für die parlamentarische Demokratie war das heute, so kann man es schon sagen, denn im Bundestag wurde über die Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz abgestimmt. Das kommt nicht allzu oft vor, wie der Kanzler auch gleich zu Beginn seiner Rede erwähnte. 6-mal ist es in der Geschichte des Grundgesetzes erst passiert. Und wenn es passiert, dann geht es ab im Parlament mit einem Schlagabtausch. Schließlich geht es um Neuwahlen, die Parteien sind im Wahlkampf. Unser Fokus richtet sich jetzt aber auf Olaf Scholz, ihn hat man heute kämpferisch erleben können, einmal mehr, könnte man sagen, nach dem Abend, an dem die Ampelkoalition zerbrach und er dort auch schon sehr deutliche Worte gesprochen hat. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Philosophen Olaf Kramer gesprochen, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen. Hallo und guten Abend, Herr Kramer.
Guten Abend, hallo.
Knapp 30 Minuten hat Olaf Scholz heute im Bundestag gesprochen. Wie haben Sie ihn erlebt?
Zunächst mal würde ich sagen, es waren 30 Minuten im Wahlkampfmodus, die wir da erleben konnten. Nicht? Also Scholz hat sehr stark sein zukünftiges Programm umrissen, hat um diese Idee von Respekt herum verschiedene politische Maßnahmen skizziert. Und es war nicht so sehr, wie man das vielleicht bei einer solchen Situation erwarten konnte, ein Rückblick und eine Reflexion darüber, was denn jetzt in der Koalition schiefgelaufen sei, sondern Scholz im Wahlkampf- und Angriffsmodus.
Ja, Frage, ob man das überhaupt erwarten kann, denn Scholz wollte ja die Neuwahlen. Er wollte nicht das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Das hat er in dieser Rede heute ja auch gesagt. Also es war ganz klar, es geht um einen Neuanfang, ne?
Ja, aber den Neuanfang könnte man ja auch damit beginnen zu reflektieren, wie es zu dieser Vertrauensfrage gekommen ist. Nicht? Das wäre ja nun auch eine Möglichkeit, die Vertrauensfrage zu reflektieren. Und diesen Gedankengang finden wir in der Rede nicht oder allenfalls in Andeutungen.
Ja, ich würde mal einen Ton einspielen, wo es recht klare Andeutungen gab. Man könnte es auch Angriff gegen die FDP nennen. Wir hören mal rein.
Und damit meine ich nicht nur die wochenlange Sabotage der eigenen Regierung durch die Freien Demokraten. Die Wahrheit über dieses Schauspiel ist inzwischen ans Licht gekommen. So etwas schadet nicht nur dem Ansehen einer Regierung, sondern dem Ansehen der Demokratie insgesamt. Das ist der Schaden, den dieses Schauspiel angerichtet hat. Diesen Schaden bedauere ich zutiefst.
Ja, da haben wir es gehört, Sabotage, Schauspiel, ein ganz klarer Angriff gegen den Koalitionspartner, der jetzt keiner mehr ist. Für Sie, Herr Kramer, zu wenig Sachlichkeit, zu wenig Reflexion?
Ja, Scholz setzt hier ja im Grunde so ein Motiv fort, das seinen Anfang nimmt in der Entlassungsrede aus dem November, an dem Moment, in dem also die Koalition tatsächlich zerbricht. Und auch diese Entlassungsrede war ja schon mit massiven Angriffen gegen die FDP und vor allen Dingen massiven Angriffen gegen Lindner versehen. Und eigentlich wird das hier nochmal fortgeführt und im Grunde vom Vokabular auch nochmal gestärkt mit Begriffen wie Sabotage, holt man eben nochmal einen größeren Hammer gewissermaßen aus dem rhetorischen Koffer heraus. Und insofern ja, ist diese Angriffslinie hier sehr deutlich akzentuiert und das klingt sehr nach Wahlkampf. Inwieweit nun in dieser Situation solche Angriffe helfen, irgendwie die Wähler zu orientieren und auch ein Gefühl von Sicherheit, Planung und so weiter zu vermitteln, kann man sich durchaus fragen.
Nun sind solche Vertrauensfragen und die Abstimmungen ja auch ganz besondere Situationen. Im Prinzip steht ein Kanzler am Abgrund, ihm wird das Misstrauen ausgesprochen und jetzt muss er das irgendwie drehen, ins Gegenteil. Also die Frage ist, wie kann man es überhaupt anstellen, welche Möglichkeiten hat man und wofür hat sich Olaf Scholz entschieden?
Ja, wir haben ja eine besondere Vertrauensfragenkonstellation, auch dadurch, dass Herr Scholz eben nochmal selber antreten wird. Häufig lösen sich Regierungen in einer Vertrauensfrage auf und Parteien haben dann doch auch einen neuen Kandidaten im Nachgang. Und hier ist halt die Konstanz von Scholz. Und die argumentative Strategie von Scholz liegt ja eigentlich darin, sich von den Misserfolgen der bisherigen Regierung zu distanzieren, sich zu distanzieren von der niedrigen Zustimmung, die ja die Ampelkoalition auch genossen hat. Und das ist natürlich auch rhetorisch und argumentativ ein durchaus merkwürdiger Move, wenn man selbst der Kanzler ist, zu sagen, es ist schlecht gelaufen, aber ich kann nichts dafür.
Und zumal, wenn man seit 2013 mit in der Regierung ist als SPD.
Ja, nicht? Also wahlkampfstrategisch macht es natürlich durchaus Sinn, wenn man eine unbeliebte Regierung hat, sich von dieser unbeliebten Regierung zu distanzieren und möglichst weit zu distanzieren. Aber Scholz ist nun nicht unbedingt der Protagonist, der diese argumentative Bewegung mit besonderer Überzeugungskraft ausfüllen könnte. Und das, finde ich, ist schon auch eine etwas merkwürdige Position. Und deshalb hätte ich mir durchaus einen etwas nachdenklicheren Scholz gewünscht. Denn am Ende merken natürlich auch Wählerinnen und Wähler diese Art argumentativen Taschenspielertrick, der da jetzt passiert, und eine ehrliche Selbstreflexion darüber, dass vieles in der Koalition auch wirklich nicht gut gelaufen ist, wäre vielleicht der geschicktere argumentative Move gewesen.
Sie haben Olaf Scholz verglichen, beziehungsweise die Rede von ihm, als die Ampel platzte an dem Abend, da war er ja auch recht lebendig, sage ich jetzt mal, da haben Sie ihn oder seine Rede mit einer Cicero-Rede verglichen. Warum?
Genau, die Rede erinnerte mich durchaus etwas an die Cicero-Rede gegen Catilina. Das ist eine der ganz berühmten Cicero-Reden. Und die Rede erinnerte mich deshalb daran, weil in dieser Catilina-Rede wird auch ein Verschwörer angegriffen. Und auch das erfolgt mit persönlichen Argumenten, erfolgt ad personam, so im Stil, wie damals bei Scholz eben die Abrechnung mit Lindner erfolgte. Und wir hatten in dieser Rede im November 2024 auch durchaus eine ganze Menge rhetorischer Figuren, die da eingebaut waren. Wir erlebten einen Scholz, der emotionaler war, als wir das über viele Monate davor gesehen hatten, sodass man so von der Grundstimmung her sich durchaus daran erinnert fühlen konnte, wie eben Cicero im Senat nun diese, auch von der Stimmungslage her, die Anklage gegen den Verschwörer Catilina ausformuliert hat.
Und heute hat er das so ein bisschen fortgesetzt mit seinen Vorwürfen. Sie sagen jetzt, Sie hätten sich mehr Reflexion gewünscht, aber damals im November, sowie auch heute, haben wir ja einen Olaf Scholz erlebt, auf den vielleicht viele auch lange gewartet haben, weil er ja doch immer doch eher der Stille war, der Mann, der nicht spricht, der immer beamtenmäßig und im Funktionärssprech daherkommt. Und jetzt erleben wir da zum zweiten Mal einen, ja, helfen Sie mir, einen Menschen, einen ganzen Kerl. Was ist das für ein Scholz, der da auf die Bühne getreten ist?
Ja, also es ist ein guter Punkt. In der Tat ist es ja so, wenn man an den Beginn dieser Regierungskoalition schaut, Februar 2022, gibt es die berühmte Zeitenwende-Rede. Und mit der Zeitenwenden-Rede haben wir eigentlich auch einen Scholz gesehen, der durchaus ein starker Redner war und auch ja eben über diesen Begriff Zeitenwende eine Formel gefunden hat, um seine Politik zu verkaufen. Und ab da begann aber wirklich eine Phase, ja, ich möchte fast sagen, der kommunikativen Arbeitsverweigerung. Denn wir waren ja in einer massiven wirtschaftlichen Transformationssituation, waren mit dieser Kriegserfahrung konfrontiert. Und eigentlich in einer solchen Krisensituation würde man sich doch von einem Kanzler Orientierung wünschen. Und im Grunde kann man sagen, jetzt mit Beginn des Wahlkampfes, der ja eigentlich anfängt in dem Moment, wo Lindner entlassen wird, entdeckt Scholz seine emotionale und seine kämpferische Seite wieder, die man sich auch davor gewünscht hätte, um eben die Bevölkerung etwas sicherer, mit etwas besserer Gefühlslage durch diese Krisen zu bringen.
Und würden Sie sagen, zu spät?
Prognosen sind immer schwierig, aber ich fürchte zu spät, weil ich denke, die Menschen vergessen das nicht, dass sie lange Zeit halt irgendwie mit der Wirtschaftskrise allein gelassen waren, mit dem Ukraine-Krieg. Ich bin skeptisch, ob es gelingt, diese Wende jetzt wirklich zu vollziehen, aber die SPD und Scholz werden natürlich alles dran setzen, das zu versuchen, dass man sozusagen nochmal einen Neuanfang hinbekommt und man so eine Art Scholz-Reloaded sieht.
Ein Wort, Herr Kramer, noch zu den Inhalten, wo wir jetzt viel über die Form gesprochen haben und die, ja, den Auftritt. Was haben wir denn für eine SPD heute präsentiert bekommen oder für ein Parteiprogramm? Ich habe ja am Anfang lange darauf gewartet, dass jetzt mal sowas wie Umverteilung oder soziale Gerechtigkeit kommt. Es kam dann aber schon noch, meine Wahrnehmung.
Ja, ich würde sagen, inhaltlich haben wir durchaus ein Zurück zu alten SPD-Idealen gesehen, nicht? Also das Versprechen der Erhöhung des Mindestlohnes, die Forderung nach Respekt, die ja auch für unterschiedliche Menschen sowohl mit Blick auf ihren Migrationshintergrund als auch mit Blick auf unterschiedliche Berufsbiografien eingefordert wird. Also wir sehen eigentlich sehr viel klassisches SPD-Programm, Warnung für einen Sozialabbau, der mit Kanzler Merz kommen dürfte. Und auch das ist ja durchaus erstaunlich, weil diese traditionelle SPD-Positionierung ja lange nicht mehr so zu erkennen war. Und jetzt adressiert man die Arbeiterinnen und Arbeiter, man adressiert die Rentner, also so ein klassisches SPD-Publikum. Und das fängt auch ja schon an mit der Rede vom November 2024 bei der Entlassung von Lindner, die im Grunde auch so ein Wiederaufkeimen sozialdemokratischer Ideen bei Scholz schon beinhaltete.
Olaf Kramer, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen, über die heutige Rede von Olaf Scholz im Bundestag vor der Abstimmung der Vertrauensfrage. Vielen Dank, Herr Kramer.
Gerne.
Die russische Sprache gehört nicht Diktatoren, sondern der Weltliteratur, schreibt der Verein Literaturpreis DA. Gegründet wurde er, um russischsprachige SchriftstellerInnen beziehungsweise Literatur, die in russischer Sprache verfasst ist, zu unterstützen. In Zeiten eines Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, eine Besonderheit. Die Sprache findet nämlich kaum noch in die weite Welt, meint der russische Exil-Schriftsteller Michael Schischkin, der seit 1995 in der Schweiz lebt und diesen Preis initiiert hat. Im Januar beginnt die Arbeit der Jury und heute Abend vor der Sendung konnte ich mit Michael Schischkin sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Sie veranlasst, diesen Preis ins Leben zu rufen?
Wir sind in einer sehr schwierigen Zeit, denn dieser Krieg geht nicht nur gegen das Nachbarland. Dieser Krieg führt das russische Regime gegen die ganze Weltkultur, ja. Und die russische Sprache ist jetzt gerade in der Situation, wie die deutsche Sprache im Zweiten Weltkrieg war. Also klar, Adolf Hitler hat Deutsch gesprochen, aber Deutsch gehört nicht den Nazisten, Deutsch gehört der Weltkultur. Also das Gleiche ist auch mit der russischen Sprache. Und Russisch, diese Sprache gehört nicht dem Regime. Auf Russisch schreibt zum Beispiel der meistgelesene ukrainische Autor Andrei Kurkov. Auf Russisch schreibt die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch aus Belarus. Und jetzt ist die russische Sprache und die russische Literatur in solcher Situation, dass man dieser Sprache und der Literatur und dieser Sprache helfen muss. Ich habe mir überlegt, was kann man tun? Denn jetzt ist es nicht möglich mehr, zum Beispiel in Russland zu publizieren. Und die Autoren, die auf Russisch schreiben und jetzt im Exil, erscheinen mehrere neue Verlage, die Bücher auf Russisch publizieren. Aber in den letzten 20 Jahren wurde sehr viel aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt. Jetzt nicht mehr, denn die Unterstützung kam damals aus Moskau. Die Übersetzungsbeiträge kamen aus Moskau für die deutschen Verlage. Jetzt wird Moskau die Autoren, die gegen den Krieg schreiben, nicht unterstützen. Also ich habe gedacht, man muss ein Instrument erfinden, um dieser neuen antikriegsrussischen, antifaschistischen, antiregimrussischen Literatur zu helfen, auf die Beine zu helfen. Und solch ein Instrument könnte der Preis sein. Aber das ist kein Preis, das ist sehr wichtig, kein Preis für die russischen Autoren, kein Preis für die russische Literatur. Das ist ein Preis für alle, die auf Russisch schreiben, unabhängig davon, wo sie wohnen, welchen Pass sie haben. Wichtig ist, das Schreiben auf Russisch nicht als patriotisch betrachten, sondern sich als Teil der Weltkultur verstehen.
Ja, Herr Schischkin, nochmal nachgefragt. Was Sie möchten oder was Sie feststellen ist, es wird weiterhin auf Russisch geschrieben, selbstverständlich, russische Literatur produziert. Sie findet aber ihren Weg in die Welt weniger oder gar nicht mehr, weil sie nicht übersetzt werden kann. Das ist also ein Preis ja auch, der eine Übersetzung finanzieren will, ne?
Genau, also der eigentliche Preis ist der Übersetzungsbeitrag für die Übersetzungen ins Deutsche, ins Englische und ins Französische. Denn wissen Sie, wenn der Autor oder eine Autorin den Namen hat, wenn Людмила Улицкая oder wenn ich ein neues Buch schreibe, dann wird das in viele Sprachen übersetzt. Aber was machen die Autoren, die hinter uns kommen, die nächste Generation, die keinen Namen haben? Die haben keine Chance, übersetzt zu werden. Das ist eine Mauer. Ja? Man muss der neuen Literatur auf Russisch helfen, diese Mauer zu durchbrechen.
Wie haben Sie denn die Veränderung dieser Haltung zur russischen Literatur seit dem Beginn des Krieges erlebt, wahrgenommen?
Das war sehr einfach. Also bei mir ist das Buch erschienen in 20 Sprachen, My Russia War of Peace, wo ich diesen Krieg erkläre für den westlichen Leser. Ich habe das Buch auf Deutsch geschrieben. Und ich war überall bei den Buchmessen, bei den Buchvorstellungen in verschiedenen Ländern jetzt, ja, über 20 Sprachen. Und überall habe ich gesehen, dass die Übersetzungen aus dem Russischen eigentlich nicht mehr da sind. Es wurde einfach gestoppt. Die Verlage publizieren jetzt keine neue russische Literatur überhaupt.
Ist das etwas, was Sie bewerten?
Also, wissen Sie, der Krieg ist das Brot der Diktatur. Aber die Diktaturen, ja, können existieren nur, weil die Bevölkerung die unterstützt, weil die noch in diesem patriarchalen Stammesbewusstsein leben. Und die Literatur ist das Instrument, um dieses patriarchale Denken, ja, wo Leute nur sich patriotisch verstehen. Ja, man muss diesen Schritt zum individuellen Bewusstsein machen, wo ich entscheide, was gut und böse ist. Und wenn mein Land, wenn mein Volk etwas Böses tut, dann werde ich gegen mein Volk, gegen mein Land sein. Und diesen Schritt kann nur die Kultur bewirken, nur die Literatur. Deshalb ist die Literatur so wichtig.
Ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie ja nicht nur ein Buch küren, nachdem eine Jury getagt hat, sondern mehrere. Wie finanziert sich das?
Also PEN International unterstützt uns und die Europäische Kommission unterstützt uns. Und klar, die Frage der Finanzierung muss gelöst werden. Und wir haben Unterstützung von Privatpersonen, von verschiedenen Stiftungen. Und im Moment haben wir die Übersetzungsbeiträge nur für ein Buch. Aber wir brauchen selbstverständlich mehr Geld, damit wir nicht nur ein Buch dann übersetzen, sondern auch zwei, drei oder mehr.
Haben Sie Vorstellungen, welche Texte gekürt werden sollen? Also geht es um literarische Qualität oder geht es auch um politische Inhalte?
Also, wissen Sie, im Russischen, das kommt irgendwie zusammen. Zum Beispiel der politischste Autor in Russland, der verboten war, war Wladimir Nabokov. Und im Januar wird die Shortlist bekannt gegeben. Das sind etwa 12 Bücher. Und dann im April, also für 4 Monate im April, wird dann Jury abstimmen. Und wir erfahren, wer Gewinner ist. Aber im Januar beginnt auch die Leserabstimmung. Was für mich wichtig ist, das ist eine Art Crowdfunding. Also jeder Leser kann auch seine Stimme abgeben, aber mindestens 10 Euro. Ja, oder mehr. Auf solche Weise wird der Autor auch etwas Geld bekommen für seine Bücher.
Haben Sie denn jetzt schon einen Überblick, welche, oder dürfen Sie das überhaupt nicht verraten, aus welchen Ländern Texte eingereicht wurden?
Das kann ich selbstverständlich nicht verraten, aber ich muss sagen, sogar aus der Ukraine wird es Texte geben.
Wir sind gespannt, Herr Schischkin.
Danke, ich bin auch gespannt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Recklinghausen, die kleine Stadt am nördlichen Rande des Ruhrgebiets, gilt nicht unbedingt als Hotspot der Kunstszene, aber dort fand in den ersten Jahren der Nachkriegszeit ein innovatives Ausstellungsprogramm statt, das sogar die Documenta und die Biennale in Venedig beeinflusst hat. 1950 eröffnete die Kunsthalle Recklinghausen, sie sollte die schon bestehenden Ruhr-Festspiele um Gegenwartskunst ergänzen. Das Spektakuläre war, sie wurde in einem ehemaligen Bunker untergebracht. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums gibt es nun einen Blick zurück auf die eigene Geschichte. Radical Innovations heißt die Ausstellung, die beweisen will, warum Recklinghausen mal ein Nabel der Kunstwelt war. Sabine Oelze.
Die Betonwände meterdick, die Decke tonnenschwer. Und doch wirkt die Kunsthalle Recklinghausen erstaunlich luftig und leicht. Dass sie 1950 als erster Bunker für die Kunst eröffnete, war nicht nur eine radikale, sondern auch eine symbolische Entscheidung. Nico Anklam, Direktor der Kunsthalle Recklinghausen, blickt in der Ausstellung Radical Innovations zurück auf die Anfänge, in der die kleine Stadt im Ruhrgebiet Kunstgeschichte schrieb.
Einen ehemaligen Hochbunker als Kunsthalle umzuwandeln bedeutet einerseits, dass das Gebäude aufgeschnitten, geöffnet wird, Fenster reingebaut werden und der Bunker symbolisch da ist, aber auch symbolisch geöffnet, transformiert wird und dass damit also in einem ehemaligen Kriegsgebäude etwas positiv Lichtes, Neues passiert.
Recklinghausen. Kurz nach Kriegsende formierte sich in dem ausgebombten Ruhrgebietsstädtchen eine neue Kunstbewegung, die eine Stunde Null ausrief. Sie nannte sich Junger Westen und suchte den Anschluss an die von den Nazis diffamierte Moderne. Dazu gehörten Künstler wie Emil Schumacher, Gustav Deppe und vor allem Thomas Krochowiak. Ab 1952 übernahm der Maler als Direktor das Museum. Die Kunst des Jungen Westens, abstrakt, gestisch, frei. Ein Jahr hat Volontärin Lara Müller recherchiert, welche Ausstellungen in der ersten Dekade nach der Eröffnung in Recklinghausen zu sehen waren und vor allem, wie sie gezeigt wurden. Denn der Neuanfang erschlägt sich auch in der Präsentation der Kunst nieder.
Wenn man sich die 50er Jahre anschaut, dann sieht man, dass da eine Abkehr stattgefunden hat von der klassischen Präsentationsmode. Also die Kunstwerke rücken von den Wänden weg, die rücken von den Sockeln weg, der Raum wird flexibler und das versuchen wir eben nachzustellen. In dem Sinne, als dass wir Ausstellungsdisplays reinszeniert haben und neu kontextualisiert.
So ist die Ausstellung Radical Innovations auch eine Ausstellung über das Ausstellen. Thomas Krochowiak hatte ein Händchen für niederschwellige Kunstpräsentationen. Er verwandelte in den 1950er Jahren die Ausstellungsräume in eine Mischung aus öffentlichem Wohnzimmer, Messe und Kaufhaus. Neben Kunstwerken der informellen Malerei von Karl Otto Goetz, Emil Schumacher oder abstrakten Skulpturen eines Henry Moore stellte er beispielsweise auch Küchenmaschinen und andere Geräte der Wirtschaftswunder-Ära aus. Er präsentierte sie auf Sockeln, hing Vorhänge vor die Fenster, stellte Möbel in die Räume und legte sogar Blumenbeete an.
Also nicht nur in Blumentöpfen, die wurden bei uns um die Pfeiler rum angesiedelt, die gab es aber tatsächlich auch auf dem Boden vor Kunstwerken, also vor Malereien. Die hatten keine Töpfe, nichts, sondern wurde einfach die Erde auf den Boden gepackt und dann wirklich mit Blumen bepflanzt.
Mit Hilfe von QR-Codes sind diese historischen Dokumente heute abrufbar. Kunst und Leben im Museum zu vereinen, das sei Krochowiaks Ziel gewesen, erklärt Lara Müller. Sie hat außerdem herausgefunden, dass zahlreiche Künstlerinnen des Informel in den 50er Jahren in der Kunsthalle Recklinghausen ausgestellt haben. Einige dieser aus dem Blickfeld geratenen Frauen sind nun im ersten Stock der Kunsthalle wiederzuentdecken.
Wir stehen jetzt gerade vor zwei Arbeiten. Einmal Sandra Blow, eine Künstlerin aus England, die vor allem mit Collagen auch gearbeitet hat. Eine der wichtigsten Vertreterinnen damals der abstrakten, gegenstandslosen Tendenz in England war. Und daneben sehen wir eine Arbeit von Sigrid Kopfermann. Man sieht, dass das eine ganz andere Arbeitsweise ist.
Die eine tupfte großflächig Farbe auf die Leinwand, die andere arbeitete mit Stoffresten in ihren Collagen. Schlaglichtartig und thematisch geordnet verbinden sich Präsentationen von gestern und heute. Kleine Ideen, um ein Werk neu zu inszenieren, werden in der Ausstellung wieder aufgegriffen. Nico Anklam zeigt auf ein abstraktes Bild der tschechischen Malerin Hella Gut, das vor einem roten Rechteck hängt. Der Holzrahmen glänzt golden.
Also wenn man hier raufschaut und weiter, Vor dem Grau bleibt es ganz klar Holz und vor dem Rot rutscht es auf einmal in was anderes.
Die Ausstellung Radical Innovations erstreckt sich über alle drei Etagen des Kunstbunkers in Recklinghausen. Es ist erstaunlich, wie demokratisch und wie erfinderisch sich der junge Westen damals präsentierte. So wirkt die Kunst der 1950er Jahre alles andere als muffig, sondern wie ein radikaler Neuanfang. Die Ausstellung in Recklinghausen holt diese Zeit in die Gegenwart. Das sollte man gesehen haben.
Sabine Oelze über Radical Innovations der Kunsthalle Recklinghausen ab 1950, dort zu sehen bis zum 6. April.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedicke.
Herbert von Karajan gilt als einer der wichtigsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Der Historiker und Politikwissenschaftler Michael Wolfssohn soll nun die NS-Vergangenheit Karajans umfassend durchleuchten. Das Eliet und Herbert von Karajan-Institut in Salzburg beauftragte ihn mit einer Studie. Der aus Salzburg stammende von Karajan war bereits 1933 der NSDAP beigetreten und machte während der NS-Zeit Karriere. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg er zu einem der bedeutendsten klassischen Dirigenten weltweit auf. Die Ergebnisse der neuen Studie sollen im Frühjahr 2026 veröffentlicht werden. Es sind rund 2000 Magnettonbänder, die beim staatlichen Rundfunk des afrikanischen Inselstaates São Tomé und Príncipe lagern und Musikgeschichte erzählen. Doch wegen des Klimas und der Art der Aufbewahrung sind die Tonbänder akut gefährdet. Nun will die Gerda-Henkel-Stiftung die Tonbänder restaurieren lassen und die Lagerungsbedingungen verbessern. Der nationale Radiosender RNSTP habe seit 1948 praktisch alles, was an Musik gesendet worden sei, auf den Bändern aufbewahrt, erklärte die Koordinatorin und Musikethnologin Barbara Alge hier im Deutschlandfunk Kultur. Gleichzeitig erzählten die Tonbänder die Sozialgeschichte der 1940er bis 90er Jahre in der einstigen portugiesischen Kolonie bis weit nach der Unabhängigkeit.
Das heißt, wir finden unter diesen Tonbändern sehr wertvolle Aufnahmen von Socopé-Gruppen, von Chiloli, das ist das Tanzdrama, das sich um die Geschichte von Karl dem Großen dreht, mit Christen- und Maurendarstellungen. Wir finden Boulaouais-Gruppen, das ist dann etwas, was in den 80er Jahren aufkommt, als es zu einer Knappheit an Musikinstrumenten kommt und man improvisieren muss. Puita, Djambi, also ich könnte eigentlich alle Genres aufzählen, die auf der Insel wichtig sind.
Die Professorin für Musikethnologie Barbara Alge. Kooperationspartner ist neben der Goethe-Universität Frankfurt am Main auch das Musikarchiv Mainz. Der indische Trommler Zakir Hussain arbeitete mit dem Beatle George Harrison, bekannten Jazzgrößen und dem Cellisten Jojo Ma zusammen. Nun ist er im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Schlüssel für Husseins Erfolg war sein Können auf indischen Trommeln wie der Tabla. Schon sein Vater galt als Tabla-Virtuose und der Sohn galt nach ersten Auftritten im Alter von 12 Jahren als Wunderkind. Zeit seines Lebens fühlte sich Hussain der nordindischen Musiktradition verbunden, auch als er bereits international bekannt war. Er war für 7 Grammys nominiert, 4 gewann er, 3 davon allein in diesem Jahr. 2022 bekam er den Kyoto-Preis für Musik, der als japanisches Äquivalent zum Nobelpreis gilt.
Am 20. Januar wird Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA vereidigt. Für die US-Demokraten drängt die Zeit, wenn sie noch letzte Entscheidungen durchziehen möchten. Zum Beispiel die Bestätigung von BundesrichterInnen auf Lebenszeit. Das geschieht im Senat. Und auch diese Parlamentskammer, die steht ja schon ab 3. Januar unter Kontrolle der Republikaner. Interessant ist das insofern, als die Bundesgerichte unter Joe Biden deutlich diverser geworden sind. Letzten Montag wurde mit Tiffany Renee Johnson die 40. schwarze Frau auf Lebenszeit zur Bundesrichterin ernannt. Das gab es unter keinem anderen Präsidenten vorher und das wird vermutlich auch dauerhaft Einfluss auf die Rechtsprechung haben. Doris Simon ist aus Washington zugeschaltet, unsere USA-Korrespondentin. Hallo Doris.
Hallo.
Zwei Bestätigungen stehen ja für diese Woche noch aus. Die letzten, ist das nur eine Formsache? Ist der Ausgang schon vorher klar? Es sieht so aus, es hat einen Deal gegeben, weil 4 Berufungsrichter, da gab es so großen Widerstand auch innerhalb der demokratischen Fraktion, die werden nun nicht mehr bestätigt werden. Aber stattdessen werden die Richter in der Instanz darunter, werden mehrere bestätigt. Und deswegen sieht es so aus, als ob das Plenum des Senats mit der demokratischen Mehrheit noch 2 weitere Richter bestätigt. Dann hätte Joe Biden, wenn das Ende der Woche so stimmt, weil man muss ja noch abwarten, ob es wirklich so kommt, auch wenn alles so abgesprochen ist, hätte Joe Biden einen Richter mehr mit 235 in seiner Amtszeit nominiert als Donald Trump in seiner ersten Amtszeit.
Das heißt, beide haben da relativ viele Neuberufungen geschafft, sage ich mal, bei, glaube ich, 890 Bundesrichtern, die es gibt. Das Verfahren scheint aber doch ziemlich kompliziert zu sein.
Ja, also es gibt einfach für die Opposition, vor allem bei so einer ganz knappen Mehrheit, wie wir sie jetzt hatten, mit gerade mal 50-50 plus Vizepräsidentin auf Seiten der Demokraten, hat die Opposition viele Möglichkeiten, viele Manöver, um die Zeit, die der Senat aufwenden muss, um die Nominierung des Präsidenten zu bestätigen, extrem zu verlängern. Also da gibt es jede Menge Dinge. Es ist wirklich schwierig, die eigenen Kandidaten in solchen Umständen durch den Senat zu bekommen. Und deswegen hat man auch von Tag 1 bei den Demokraten, wirklich vom ersten Amtstag Joe Bidens an, vor fast 4 Jahren, damit begonnen, unbedingt um jeden Preis die Stellen zu füllen, die es gibt.
Was ist denn so bemerkenswert an diesen weit über 200 Berufungen unter Biden? Ist es die reine Quantität oder eben doch auch die Auswahl der Nominierten, also so wirklich eine Etablierung einer neuen Linie vielleicht auf dieser Ebene?
Ja, es ist zum einen die Menge der Berufenen und Ernannten, das Ernennen ist ja das Wichtige und Bestätigten, aber wie schon erwähnt, eben 60% von Bidens Ernennungen sind eben nicht weiß. Und die 2 letzten Kandidaten, die diese Woche bestätigt werden sollten, könnten durch den Senat, sind eben auch People of Color. Und das ist das Besondere, dass Joe Biden wirklich, wie auch bei der Bestellung von Menschen in seine Regierung und Behörden, darauf geachtet hat, dass die amerikanische Gesellschaft in ihrer gesellschaftlichen Breite besser repräsentiert ist.
Aus der Amtszeit Trumps werden sich einige gemerkt haben, also aus der letzten, dass er dem Supreme Court mit Nachbesetzung ebenfalls auf Lebenszeit eine konservative Ausrichtung gab. Aber auch er hat viele Bundesrichter berufen. Welche politische Macht haben denn diese Gerichte?
Viel politische Macht. Wie gesagt, auf Bundesebene, es gibt ja auch in den Ländern, in den Bundesstaaten einzelne Richter und oberste Gerichte. Aber die Bundesrichter entscheiden zum Beispiel über Beispiele aus der Vergangenheit, Zulässigkeit von Abtreibungspillen US-weit, den Emissionsschutz, Terrorismus oder Richterin Eileen Cannon in Florida, die hat entschieden, dass Donald Trumps Prozess wegen der von ihm versteckten Geheimdokumente eingestellt wurde. Viele Entscheidungen der US-Regierung werden auch von Bundesrichtern immer wieder aufgehalten, wenn dagegen geklagt wird. Zum Beispiel erinnern wir uns vielleicht während Trumps erster Amtszeit bei vielen Maßnahmen rund um Migration und Grenze. Auch bei Biden war das bei etlichen Maßnahmen der Fall, etwa beim Erlass von Studierendenschulden. Und das könnte auch jetzt in der nächsten Trump-Präsidentschaft zum Beispiel wieder bei den geplanten Massenabschiebungen der Fall sein.
Also da versucht man schon, über die Gerichte politisch Einfluss zu nehmen. Man hat das nochmal Donald Trump ja immer wieder mit der Ernennung der konservativen Richterin für den Supreme Court auch vorgeworfen, dass er zu viel Einfluss ausübt. Gilt das auch für die Berufung von Bundesrichtern?
Ja, und selbst wenn es nicht so extrem ist, würden wahrscheinlich sehr konservative oder republikanische oder trumpige Beobachter sagen, naja, Joe Biden, der hat halt auch versucht, die Sicht der Demokraten durchzusetzen mit diesem liberalen Weltbild, mit einer anderen Haltung gegenüber vielen gesellschaftlichen Fragen. Zum Beispiel, ich nenne nur Transgender oder das Recht auf den eigenen Körper. Und andersrum ist es natürlich auffällig, dass konservative Organisationen sich zum Beispiel im Norden von Texas mit einem Briefkasten registrieren. Denn dann kommen sie immer an einen Bundesrichter in diesem Bezirk, der ist als erzkonservativ bekannt und der zum Beispiel in Sachen Abtreibungspille Mifepriston gegen deren Verbreitung per Post geurteilt hat. Also ja, das gibt es schon auch.
Das heißt, man versucht da auch, ja, vielleicht nicht eine demokratische Bastion, aber doch eine Kraft, dem republikanischen Gegenwind da entgegenzusetzen.
Ja, denn als Barack Obama aus dem Amt geschieden ist 2017, da hat Donald Trump zu Beginn seiner ersten Amtszeit 17 vakante Stellen auf verschiedenen Ebenen der Bundesgerichte sozusagen geerbt und einen offenen Sitz am obersten Gerichtshof. Warum? Weil die Republikaner im Senat, ich hatte es eingangs gesagt, erfolgreich Bestätigungen verhindert hatten. Und genau aus dieser Lektion haben die Demokraten unter Biden versucht zu lernen. Und die Sorge vor Trump-treuen Richtern, die haben nicht nur Demokraten. Ich habe mit Greg Nunziata gesprochen, der ist der Direktor der Society for the Rule of Law. Das ist ein Zusammenschluss konservativer Verfassungsjuristen. Und er sagte mir, er fürchte, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit nicht nur auf konservative Richter, was ja erwartet wird, Wert legt, sondern eben auf Richter, die vor allem Wert auf Ergebenheit ihm gegenüber legen.
Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington über die Neubesetzung der Bundesgerichte unter den US-Demokraten. Adrian Genje ist vor allem für seine großformatigen Gemälde bekannt, auf denen immer wieder Körper zu sehen sind, halb abstrakt, entstellt, verletzt, verwundet irgendwie und doch hochlebendig und zusammen mit der Umgebung surreal. Es sind laut Künstler Anspielungen auf vergangene Diktaturen in Europa. Das 20. Jahrhundert bezeichnet er als Epoche der Demütigungen, die in diesen Malereien Ausdruck findet. Nun sind Zeichnungen von ihm zu sehen im Kupferstichkabinett in Dresden. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen. Bevor wir über diese Zeichnung reden, Carsten Probst, vielleicht noch mal kurz zu Adrian Genje, der mit seinen Malereien ja sehr erfolgreich ist. Das erinnert stilistisch ja auch stark an Francis Bacon. Was macht ihn denn so zeitgenössisch?
Ja, die Malerei wirkt auf den ersten Blick oft sehr expressiv. Gerade, dass er so virtuos mit sehr harten Farbkombinationen umgehen kann, mit verletzter, versehrter Körperlichkeit, mit auch kunstgeschichtlichen Zitaten, die er ständig hineinarbeitet. Dafür gibt es auf dem Kunstmarkt eigentlich immer noch eine gewisse Empfänglichkeit, muss man sagen. Siehe Neo Rauch zum Beispiel oder siehe Marlène Dumas oder Anselm Kiefer. Bei Adrian Genje ist der Einfluss von Francis Bacon, wie Sie auch schon sagten, mit vielen Bildern schon sehr deutlich. Es ist eine dezidiert westliche Tradition, die er damit aufgreift, die er aber auch zugleich irgendwie verfremdet. Die Bilder wirken irgendwie immer unklar. Abstrakt will ich jetzt gar nicht sagen, aber im Grunde genommen sind sie eigentlich gar nicht so wild und expressiv, wie sie auf den ersten Blick dann wirken, sondern eigentlich genauestens konstruiert und berechnet. Und diese optische Drastik zugleich mit dieser konstruierten Kühle hinterlässt eigentlich einen sehr rätselhaften Eindruck.
Die Ausstellung in Dresden heißt Battleground Studio, Schlachtfeld Atelier. Man kann sich das richtig vorstellen, dass dieser Mann Schlachten im Atelier schlägt. Aber was hat es denn mit diesem Atelierbezug auf sich?
Ja, man könnte wirklich denken, dass das auch mit seinen Bildern direkt zu tun hat, die ja manchmal eben auch so ein bisschen an Schlachtfelder denken lassen. Und man weiß in der Tat auch, dass es in Adrian Genjes Ateliers wohl ziemlich wüst aussieht. Das ist ja auch vielleicht eine Parallele zu Francis Bacon. Er selbst, also Adrian Genje selbst, bezieht das aber eher auf seine eigene Strategie zu malen.
Malerei ist immer ein körperlicher Akt. Ich brauche immer eine bestimmte Energie oder eine Stimmung dafür. Es ist wie eine militärische Operation. Man braucht dafür sehr viel Vorausplanung, sehr viel Präzision. Du weißt, du hast nur einen Schuss. Du gehst immer ins Risiko. Immer stehst du unter Hochspannung. Und in diesem Sinn ist das Studio für mich ein Schlachtfeld.
Also das sind eher so innere Kämpfe, könnte man sagen, die er damit sich ausficht. Und mein Eindruck ist, dass da auch die Papierarbeiten eben ins Spiel kommen. Seine Zeichnungen und Papiercollagen waren für ihn lange Zeit Teil dieser generalstabsmäßigen Planung seiner Gemälde, sozusagen die Geländekarten, auf denen er das Vorrücken seiner Farben und ihre gegenseitige Verschlingung sozusagen vorausdenken konnte. Aber mittlerweile haben sie sich schon zu so einem ganz eigenen Spielfeld entwickelt.
Das heißt, das ist schon noch mal eine andere Seite dieses Künstlers, die wir da kennenlernen können.
Ja, das würde ich so sehen. Ja, eine andere Seite, durch die ich auch, muss ich sagen, seine Malerei mit anderen Augen sehe. Man erkennt natürlich die ähnlichen Motive wie auf den Gemälden, aber dadurch, dass meist die Farbe fehlt und diese Collagen und Zeichnungen in Schwarz und Weiß sind, tritt dieser kühle, konstruierte Charakter seiner Motive noch viel stärker hervor. Und er selbst sagt dazu:
Schwarz-Weiß erzeugt eine Art Klarheit. Sie befreit mich von der Tyrannei der Entscheidungen und vereinfacht die Ideen. Du kannst dich ganz auf die Idee und das Bild konzentrieren. Malerei ist im Grunde ein Albtraum mit all diesen möglichen Kombinationen von Farbe.
Also in der Ausstellung kann man die Entwicklung dieser Bildsprache in den Papierarbeiten ganz gut verfolgen, finde ich. Zum Beispiel hat er auf einer frühen Collage von 2007 so eine relativ bekannte historische Fotografie von Hermann Göring mit Kopfhörer aus den Nürnberger Prozessen mit so einer skizzenhaften Malerei ergänzt. Göring sitzt jetzt nicht mehr im Gerichtssaal, sondern als Kunstsammler vor einer Transportkiste und betrachtet so ausgepackte Gemälde. Und das hat so eher was von so einer historischen Karikatur, also gar nicht so drastisch in der Darstellung. Aber in den folgenden Jahren treibt Genie diese Mehrdeutigkeit seiner Bilder immer weiter, eigentlich bis zur Unkenntlichkeit der einzelnen Bildebenen. Und dadurch sieht das natürlich auch immer wüster aus. Zum Beispiel hat er aus den Kunstsammlungen Dresden, aus den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, ein Porträt von Otto Dix aufgegriffen, das Porträt des Kriegsverletzten. Da zeigt Dix in diesem Porträt einen Mann mit einer großen Gesichtswunde, die das halbe Gesicht einnimmt und ihn völlig entstellt. Und Genie treibt das dann noch weiter in seinen insgesamt 7 Adaptionen. Schließlich nimmt diese Wunde das ganze Gesicht ein, das dadurch aber eher so alienhaft oder wie ein Stillleben wirkt und in ja diesem praktischen in den Kriegshintergrund gar nicht mehr so hineinpasst. Und so entwickeln diese Studien quasi ein Eigenleben, das ganz ohne die Farbe eben gar nicht mehr so drastisch wirkt, sondern eher spielerisch, konstruktiv, experimentell.
Adrian Genie im Kupferstichkabinett Dresden. Bis zum 16. März sind seine Papierarbeiten dort zu sehen. Vielen Dank, Carsten Probst.
Sehr gerne.
Und einmal mehr der Blick in die Feuilletons von morgen, Dienstag, den 17. Dezember. Hans von Trotha hat viel Amateurhaftes entdeckt.
Um vom Amateur, im Folgenden wird es um einen Mann gehen, zum Profi zu werden, muss man lernen, Fehler zu korrigieren. Eine Trainingsmöglichkeit bietet da die Rubrik Berichtigung der Taz. Diesmal geht es um einen, Zitat, kleinen Genderunfall, nämlich die offenbar stattgefunden habende Verwendung des Begriffs Behördenhengstinnen. Wären, fragt die Taz sich selbst korrekt, die nicht eher Behördenstuten zu nennen? Das Ressort, das die Berichtigung bei der Taz beherbergt, heißt Kultur. Und damit wären wir beim Amateur der Stunde. Denn wieder einmal muss sich die Kulturpresseschau mit dem beschäftigen, was einmal die Berliner Kultur gewesen sein wird, und mit dem, der in diesem Futur 2 gerade arbeitet, Kultursenator Joe Ciarlo. Einen Amateur im Blindflug nennt ihn Andreas Kilb in der FAZ. Birgit Rieger ist im Tagesspiegel zurückhaltender, fragt aber Leute, die sich auskennen, was in der Sache zu demselben Ergebnis führt. Kai Wegner und Joe Ciarlo raten zu mehr Privatwirtschaft, zitiert sie. Jedoch, in der deutschen Öffentlichkeit ist seit Jahrhunderten verankert, dass Kunst und Kultur Aufgabe des Staates sind. Mehr Eigenfinanzierung, mehr Fundraising mag wie ein interessanter Ansatz klingen, aber praktisch sind die Strukturen in Deutschland einfach nicht vorhanden. Weder seitens der Institutionen noch seitens der Unternehmen, erklärt etwa die Britin Emma Enderby, Direktorin der Berliner Kunstwerke. Diesen Wandel herbeizuführen ist ohne Frage eine sinnvolle, um nicht zu sagen notwendige, vielleicht sogar am Ende die einzige Strategie. Ein klassisches dickes Brett. Etwas für Profis. Betrachtet man Ciarlos politisches Handeln aus einer gewissen Distanz, versucht es Andreas Kilb analytisch, wird ein wiederkehrendes Muster sichtbar. Bei der Antisemitismusklausel preschte er vor und musste sich von den Juristen des Berliner Senats zurückpfeifen lassen. Bei den Kürzungsplänen im Landeshaushalt ging er Verhandlungen mit seinen Amtskollegen im Vorfeld aus dem Weg, sodass die Vorschläge beim Finanzsenator auf taube Ohren stießen. In beiden Fällen agierte er auf eigene Faust, ohne Rücksprache mit den Betroffenen, aber auch ohne politischen Rückhalt in der Landesregierung. Für einen Künstler gehört diese selbstgewählte Isolation zu den Berufsvoraussetzungen. Für einen Berliner Kultursenator ist sie fatal. Seine Vorgänger, erinnert Andreas Kilb, waren erfahrene Regionalpolitiker. Carlo ist ein Amateur mit jungenhaftem Charme und Talkshow-Qualitäten. In guten Zeiten reicht es womöglich aus, um ein Kulturressort zu leiten. In schlechten Zeiten führt es stracks ins Desaster. In der Süddeutschen spricht Peter Richter von einer Inszenierung von eigenem Schauwert für das Publikum, ähnlich faszinierend und erschütternd wie eine Hochhaussprengung, ein kontrolliert herbeigeführtes Zerstörungswerk. Aber Berichtigung, Peter Richter meint zumindest damit gar nicht Carlos Kulturpolitik, sondern das durchs Misstrauensvotum herbeigeführte Ende der Bundesregierung. Nun folgt dem Ende einer Bundesregierung irgendwann eine neue. Und in der könnte Bundeskulturstaatsminister unter Friedrich Merz, kein Witz, Joe Carlo sein. Das wollte schon Armin Laschet. In der politischen Szene Berlins wären sicher viele über einen Wechsel Carlos ins Kanzleramt erleichtert, vermutet Andreas Kilb in seinem FAZ-Kommentar. Aber mit Joe Carlo als Nachfolger von Claudia Roth käme das Ressort vom Regen in die Traufe. Die Amateurin Roth hat ein ganzes Jahr gebraucht, um sich in ihr Amt einzuarbeiten. Der Amateur Carlo würde mindestens ebenso lang brauchen und wäre vermutlich ein willfähriges Instrument in den Händen eines Kanzlers, für den die Kultur genauso wenig Priorität hat wie für den regierenden Bürgermeister Berlin. Andreas Kilb wird konkret. Einen Vorgeschmack auf das, was dann kommt, hat Joe Carlo mit der Ankündigung des Abzugs der Berlin-Ausstellung aus dem Humboldt-Forum gegeben. Als Kulturstaatsminister könnte er auch alle übrigen Ausstellungen kostensparend aus dem Schlossbau entfernen lassen. Von der Bundeskulturpolitik bliebe dann nur noch das übrig, was ihre Widersacher schon seit langem in ihr sehen: eine schöne Fassade, über deren Schönheit sich auch noch streiten lässt.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.